Herzlich willkommen, liebe Programmierbar-Hörerinnen und Hörer. Wir finden uns in einem neuen Jahr. 2022 hat begonnen und das ist für uns der Start in ein tolles Programmierbar-Podcast-Jahr. Wir sind heute zum letzten Mal in der 5er-Variante. Das heißt, immerhin hat das für euch den Vorteil, dass bald die Namenskonfusion um Fabian und Fabi aufgelöst sein wird, da Fabian nach New York geht, um dort zu studieren. Und deswegen nicht mehr dauerhaft in unseren News hier dabei sein wird. Und ihr euch nur noch mit Fabi rumschlagen müsst, der sich sonst beschwert, dass er nicht vorgestellt wird. Aber das ist eigentlich auch nur in den Deep Dive-Folgen so. Hier in den News hat er nicht den Anspruch jedes Mal.
Nee, da musst du mich nicht extra begrüßen. Trotzdem nett, dass du es heute getan hast. So halb.
Genauso, genauso haben wir heute auch Jojo und Sebi.
Hey Dennis.
Am Start. Und ich bin Dennis und wir freuen uns auf ein spannendes Jahr, das auf uns zukommt, mit hoffentlich vielen coolen Podcast-Folgen. Kann sein, dass es noch ein, zwei Wochen dauert, bis wir auch wieder unsere Deep Dives am Freitag starten. Da müssen wir erstmal ein bisschen warm werden mit dem neuen Jahr.
Ja, vielleicht macht der Fabian ja mal irgendwann mal den Außenreporter aus New York, oder? Bisher haben der Sebi und ich nur aus San Francisco eine Folge aufgenommen, aber New York wäre doch auch mal was. Wir müssen ein bisschen internationaler werden.
Ja, also Svelte ist da ja ziemlich ansässig, glaube ich, mit Rich Harris.
Der sitzt in New York.
Vielleicht kannst du mit dem Fabian. Da kannst du ja mal vorbeigehen.
Ja, geh mal, sag mal, komm mal. Ja, ich plane tatsächlich, meine persönliche Website mit Svelte zu schreiben, einfach um es dann auch wirklich mal in der Praxis angewendet zu haben. Wer weiß, vielleicht ergibt sich da irgendwas und vielleicht bin ich mal auf einem Talk oder so.
FabianHiller.com.
Ja, genau.
Private.
Ja, also aktuell ist da noch gar nichts online, aber hoffentlich in so einem halben Jahr dann oder so.
Okay, sehr gut. Ja, cool. So viel zu weniger da Projekte
müssen
vornehmen.
Da müssen wir mal wieder eine englische Folge machen. Hat man das nicht aus? Ja, mal gucken. Vielleicht kommt der Englisch doch auch wieder in diesem Jahr. Wer weiß.
Ja, das Jahr 2022. 15 Jahre, nachdem das iPhone vorgestellt wurde.
Das erste iPhone.
Und,
war das auch im Januar?
Das war auch im Januar, tatsächlich. Also jetzt hat sich vor ein paar Tagen gejährt, dass Steve Jobs da stand und diese drei Kategorien an Produkten ausgerufen hat. Und dann das große Oha war, dass es sich um ein einziges Gerät handelt, nämlich um das iPhone. Und nicht nur
Wisst ihr, ob das direkt in Deutschland verfügbar war?
Ja. Wissen wir.
Wir beide wissen das.
Und meine Antwort wäre gewesen, nein, nicht sofort.
Aber genauso wie die, genauso früh wie in den USA, oder?
Weil halt echt der Launch Date war.
Mit dem,
okay, wir wissen es nicht.
Mit dem Telekom-Vertrag halt.
Okay.
Ich weiß noch genau, wann die erste Telekom-Zeitschrift mit dem iPhone bei uns zu Hause lag und ich dachte, was ist das? Ich dachte so, jemand hat so einfach meine Gedanken gelesen und alles so umgesetzt, was ich mir so erträumt hatte.
Weil du hast da so diesen Zeitpunkt deine Windeln gerade abgesetzt,
genau,
oder?
Warst du da? Warst du fünf oder so? Komm.
Nee. 15 Jahre, welches Jahr war das?
Naja, vor 15 Jahren.
Nein, 2007.
Vor 15 Jahren kannst du mal rechnen. 7.
Das ist zu kompliziert.
Wie alt bist du denn jetzt? Nee, wir machen das ganz schnell für dich.
Ich werde jetzt in ein paar Tagen 24.
23 dann minus 15.
Minus 15 gibt es mal kurz
du 8,
ein.
Ja.
Tja, wer früh anfängt, hier im Kinderzimmer schon mit den Lego-Bausteinen, also die iPhones gebastelt.
Wenn du 8 dir hofft, dass das da alle deine Wünsche war. Ey, warum nicht? Finde ich gut.
Ja,
ich fand es super mit Musik und so. Mein Bruder hatte, glaube ich, da schon bereits ein iPod. Das heißt, es war für mich ein Begriff so. Ein iPod Touch.
Ja, stimmt. iPod Touch war natürlich schon was in die Richtung ging, ja.
Genau, und da wurde dann auch alles noch irgendwie mit dem Handy verbunden, was halt auch irgendwie so ganz neu
war. Mit dem iPhone rausgekommen, der war nicht vorher.
Mit dem iPhone.
Echt? Weil es hatte das gleiche Betriebssystem und alles.
Oder erst danach.
Das kam entweder ganz kurz danach, auf jeden Fall war iPod Touch eben wie ein iPhone, nur ohne
Cellular. Hatte dann aber das iPhone auch nicht von Anfang an einen App Store?
Nee, hat es nicht.
Hat es nicht, ja.
Ah, okay, krass. Ja, kann schon gut sein.
Vor dem iPhone war doch einfach nur dieser weiße iPod, oder? Dieses Riesending, was irgendwie so mit
dem Klickrad.
Mit dem runden Rad, genau.
Ja. iPod Nano und iPod Mini.
Es war übrigens gestern vor 15 Jahren. Wir haben heute den 10. Januar, es war am 9. Januar, ne?
Genau, und wenn du jetzt noch die Zeitrechnung für unsere HörerInnen übernimmst, wann die Folge rauskommt.
2007 hatte ich doch vorhin schon gesagt. Oder was war die?
Nee, die Rechnung, dass heute der 12. Januar
vor,
ist.
Vor,
so,
vor.
Das, das meinst du, ja, heute ist der 12. Ja, ich habe ja schon gesagt, heute ist der, ja. Ihr hört es am 12. Bei euch war es vor 4 Tagen.
Ja, genau. Und ja, es hat ganze Industrien verändert. Mhm. Und deswegen sitzen wir hier zusammen, weil es das iPhone gab. Huha. Okay, alright. Wir haben noch 2 andere Themen, die so ein bisschen rückblickend sind, noch auf das letzte Jahr. Vielleicht steigen wir mit denen ein. Und Fabi, ich würde dir den Vorgang lassen über den TIOBE-Index.
Ich nenne TIOBE-Index.
Ich weiß es nicht. Ja, mach. Zu reden.
Genau, der TIOBE-Index ist ja eine, ein Index, den es jetzt, glaube ich, schon seit 2004 gibt, der sozusagen die beliebtesten Programmiersprachen rankt. Und in diesem Jahr, im Jahr 2022, steht da auf Platz Nummer 1 Python, der Gewinner auch schon aus dem letzten Jahr und, glaube ich, diesmal zum 3. Mal diesen Titel trägt als die beliebteste Programmiersprache. Wobei, wenn man ja sagen muss, der TIOBE-Index, TIOBE ist eine niederländische Software-Quality-Firma, die diesen Index jetzt schon eine ganze Weile herausgibt. Und ehrlich gesagt, ich den vorher gar nicht so ganz auf dem Schirm, aber immer auf jeden Fall jedes Jahr dort betrachtet wird. Und ich glaube, so die sie in den letzten Jahren waren, man kann man zumindest die letzten paar Jahre mal nennen, wer da so gewonnen hat, C, Python war es, Java, Go war es mal 2016 und ansonsten mal JavaScript 2014, aber es sind sonst Java, es war auch schon sehr oft auf den Top-Plätzen so. Und ich habe mich ja mal ein bisschen damit beschäftigt, so was, wie dieser TIOBE-Index denn eigentlich genau ermittelt wird. Und da, ja, muss man sich dann vielleicht schon mal die Frage stellen, so inwieweit der wirklich relevant ist. Also was dieser TIOBE-Index macht, ist eigentlich sich die ursprünglich angefangen, die Google-Suchergebnisse von diesen Programmiersprachen anzuschauen. Und Google-Suchergebnisse bedeutet, dass sie eigentlich nur suchen, Programmiersprache einsetzen und dann Programming, also was wie JavaScript-Programming, Go-Programming, Java-Programming und sie eigentlich nur danach schauen, wie viele Suchergebnisse gibt es dafür und das Ranking basiert eigentlich rein komplett auf diesen der schieren Anzahl der Suchergebnisse. Okay, natürlich sind die, was die, welche Seiten dieser Suchergebnisse da dann mit drin sind, da machen sie dann natürlich so ein paar Abstriche, also muss bestimmte Kriterien erfüllen, die jetzt gerade nicht ganz so wichtig sind. Und ursprünglich angefangen mal haben sie das Ganze nur auf Google gesucht, dann gab es irgendwie 2004 oder sowas, hatte Google so eine große Bereinigung von ihren Google-Suchergebnissen, wo sie viele der nicht so relevanten Seiten irgendwie aus dem Index genommen haben und da ist dann natürlich das Ranking komplett anders geworden. So, Java war zu dem Zeitpunkt ziemlich weit abgeschlagen mit ihr Rating geht immer nach Prozenten, also wie viel Prozent
2004 hast du gerade gesagt, das ist doch schon 100 Jahre her. Oder meinst
das
du 14?
Das ist jetzt schon
4.
Nee, in April 2004, Google performed a cleanup action to get rid of unfair attempts to promote the search rank.
Also da, das heißt, diesen Index gab es damals auch schon.
Ja.
Und da, genau. Und damals zu dem haben sie Zeitpunkt darunter, war Java ganz weit abgeschlagen.
Nee, ganz weit vorne.
Ganz weit vorne.
Aber ganz weit vorne mit 26. Also es gab danach erstmal lange nichts und das hat sich dann relativiert seitdem. Java ist immer noch ziemlich hoch im Ranking da drin, also war dieses Jahr wieder auf Platz 3. Und wie gesagt, was sie seitdem gemacht haben, ist mehrere Search Engines mit dazuzunehmen. Dann dachte ich, okay, ja cool, sie haben 25 Search Engines, die sie da jetzt mit reinnehmen. Obwohl man sagen muss, dass von diesen 25 Search Engines, ich glaube, die Hälfte davon wieder irgendeine Form von Google sind. Google.com.br, Google.it. Also eigentlich sind es, wenn man sie suchen, auch geiles, 5% suchen sie bei eBay.com. Ja. Mhm. Also, was ist denn eBay.com? Hä, welche Suchmaschine ist das?
Also, geben Wikipedia. Das, naja, Bücher zu den. Also, ich meine, Java-Bücher gibt es nun wirklich viele.
Das ist gut.
Ja, aber sie suchen auch Amazon.com. Also, wenn auf eBay mehr Bücher zu Java angegeben werden, dann.
Also, was ist denn die Programmiersprache Nummer 2?
Die Programmiersprache Nummer 2 ist C.
Und dann okay.
C. Platz 4 ist C++, 5 ist C-Sharp und Platz 6 ist JavaScript.
Das heißt eigentlich auch,
also,
Wenn du eine Programmiersprache entwickelst, die viele Fragen hervorruft, dann hättest du ja eine gute Wahrscheinlichkeit, in dem Index nach oben zu kommen, weil viele Leute.
Ja,
dann
auch oder auch, es muss ja auch, das Ding, es muss ja auch noch nicht mal viel geklickt werden und so. Es sind noch viele, also dieser TIOBE-Index wird durchaus auch viel kritisiert. Also was, ja, nicht. Also sie suchen ja auch wirklich nur nach einem Begriff. Also sie suchen auch wirklich nur JavaScript Programming. Also sind jetzt, da wird auch vorgeschlagen, also keine Ahnung, es gibt viele Vorschläge, was sie was sie, nach welchen Begriffen sie sonst noch suchen sollten und so. Und naja, also wenn man sich wirklich mal hinten dran anschaut, ich weiß nicht, also es ist irgendwie...
Ich denke mir vor allem, wenn man zum Beispiel sowas wie Go-Programming sucht, wird schon schwierig so, ne? Dass da auch wirklich nur Sachen zu Go kommen.
Ja, also sie machen, sie sagen dann, also sie geben dann pro Suchergebnis gibt's ein Konfidenzintervall, also wie viel Prozent der Suchergebnisse sie einbeziehen. Und natürlich ist bei sowas wie, zum Beispiel gibt es die Programmiersprache Clean. Wenn sie natürlich suchen nach Clean Programming, dann nehmen sie nur 43% dieser Ergebnisse an, weil sozusagen noch, und dieses Konfidenzintervall wird manuell bestimmt. Also sie sagen sozusagen manuell, wie hoch ist wohl der Anteil, der wirklich damit zu tun hat. Und dann gibt es auch sowas wie, keine Ahnung, zum Beispiel gibt es die Programmiersprache CG, nach der sie suchen. Da sagen sie, okay, sie geben auch bestimmte Exceptions mit. Also es darf nicht drin vorkommen, Computer Game oder Computer Graphics, wofür diese Abkürzung dann auch stehen könnte. Also sie definieren zwei Dinge pro Programmiersprache, ein Konfidenzintervall und Exceptions dafür, obwohl beim Großteil wird eigentlich alles genommen. Also bei den Hauptprogrammiersprachen, ich glaube bei C, da wird natürlich nicht nach C-Sharp oder sowas mitgesucht. Also oder bei C ist die Exception Objective C, dass halt nicht Objective C mit reinkommt und solche Dinge. Und bitte?
Du hast mich überzeugt, Fabi, du hast mich überzeugt, dass das überbewertet ist. Das letzte
Jahr, ab diesem Jahr auch noch ein Problem, weil sie suchen die Search Engine nach den 25 highest ranked Websites aus, die es auf alexa.com gibt, was ich vorher nicht kannte. Alexa.com ist...
Fabi, wie wunderbar sich unsere Themen heute ineinander greifen.
Echt? Dann übernimm du doch hier.
Ja, genau. Denn auch ich habe mich
so gefragt, was ist das?
Ja, eigentlich? Auch ich habe heute nämlich nach Alexa Internet gegoogelt und geguckt, was es ist, was alexa.com denn eigentlich ist. Und also ich weiß gar nicht, ob das jetzt also aus Versehen passiert ist, dass dann Alexa auch jetzt so heißt oder ob das irgendwie so ein Ding, weil also alexa.com gehört auf jeden Fall zu Amazon.
Zu Amazon.
Und die haben das vor 1999 haben sie es für 250 Millionen US-Dollar gekauft. Das heißt, es wurde nicht von ihnen grundsätzlich gebaut. Und das war irgendwie ursprünglich so als Orientierungshilfe durch das Internet konzipiert. Also dass irgendwie einfach verschiedene Sachen dort gelistet wurden und wurde halt, glaube ich, in langen Jahren immer so als Referenz genommen, dass es einen Alexa-Rank gab und dass dieser Alexa-Rank letztendlich irgendwie gesagt hat, okay, wie hoch sind die Besucherzahlen der irgendwie 1 Million meistbesuchten Domains und darüber das so ein bisschen aufgelistet haben. Und ich glaube, darüber kommt dann nämlich auch tatsächlich das Ding, wenn sie nämlich dann die Top-Domains letztendlich sich angucken, die auf Alexa sind, da kommen dann die ganzen Google-Ländervariationen hinzu. Wonach sie das dann geguckt haben. Und da Alexa abgeschaltet wird, gibt es natürlich andere Unternehmen, die das gerne trotzdem auch einen Einblick in diese Sachen geben würden.
Wie Alexa wird abgeschaltet?
Alexa.com.
Alexa wird abgeschaltet. Ach so.
Genau, nur Alexa.com.
Ich kann nicht mehr mit Alexa reden.
Dann haben die das Geld nur bezahlt für die Domain, oder?
Nee, das...
Ich weiß gar nicht, was sie das genutzt haben.
Naja, der Dienst hieß halt Alexa Internet. Und das haben sie nie umbenannt. Und erreichbar war das Ganze unter alexa.com. Also ist es auch jetzt gerade noch.
Das gab es seit 25 Jahren, ne? Also Alexa, dieser Dienst von Amazon gibt es schon eine ganze Weile. 25 Jahren haben die diesen Dienst betrieben, der jetzt abgeschaltet wird.
Genau. Und denn mein eigentliches Thema für heute war nämlich, dass Cloudflare einen etwas ähnlichen Überblick so ein bisschen geschaffen hat, nämlich sie haben in mehreren Blogartikeln und es gibt so einen Cloudflare Radar, wo ja die Nutzung des Internets ein bisschen thematisiert
Was
ist.
Was ist Cloudflare?
Ein CDN, oder? Und auch so ein Site Protection Service, wo du einfach das davor schalten kannst vor deiner Seite und halt einfach solche
Firma.
Das ist ein Service, genau, eine Firma.
Genau. Aber sie scheinen irgendwie eine ziemlich große Abdeckung zu haben von allem Möglichen, was darüber läuft, sodass sie sich anmaßen zu wissen, wie das Internet aufgebaut ist und was dort gesucht wird.
Ich glaube, Cloudflare geht ja auch immer mehr in den Bereich, dass sie solche Services anbieten, dass du zum Beispiel Edge-Functions hast, um das irgendwie auszuführen. Also sie wollen mehr sozusagen auch ein Cloud-Provider werden, der mehr anbietet an Funktionen.
Okay. Genau. Und ich will gar nicht zu im Detail jetzt aus den einzelnen Sachen so ein bisschen, ich fand es sehr interessant, da mal rüber zu scrollen. Von daher, wir werden die zwei Artikel in unsere Shownotes packen. Vielleicht einfach so ein paar ganz interessante Sachen. 2021 ist tatsächlich der Zeitpunkt gewesen, wo TikTok Google überholt hat und jetzt einfach die bekannteste, nicht bekannteste, die most popular Domain ist.
Die am meisten aufgerufen wird.
Die am meisten aufgerufen wird. Also
Die TikTok-Webseite, oder liegt es daran, weil
nee, das ist dann letztendlich aller Traffic. Also aller Traffic, der über TikTok geht. Das heißt auch, genau, wenn du die App nutzt oder sowas, ist halt alles, was du darüber runterlädst, alles, was darüber läuft, sind halt alles Anfragen an die TikTok-Domain. Und von daher, genau, ist das.
Vielleicht cachen die einfach nur so schlecht und deswegen gehen alle so.
Genau.
Ich dachte auch, es sind die ganzen Links, die du immer zugeschickt bekommst von Leuten, die auf TikTok sind, die irgendwo anders dann irgendwie linken und dann kommst du ja immer auf die Webseite und allein das wären letztendlich die
Genau, es gehört letztendlich alles dazu. Deswegen auch Netflix ist ziemlich weit oben, weil halt der ganze Streaming-Traffic und sowas auch darüber läuft. Ist im Moment auf Platz 7 Netflix.
Und YouTube?
YouTube auf Platz 8. Tatsächlich weniger für, genau.
Und was ist zwischen Netflix und Google dann so? Was liegt da noch so?
Also Top 10 kann ich schnell vorlesen. TikTok, Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter, WhatsApp.
Okay.
Ja.
Hätte man auch da erwartet. So
ja, obwohl, ich weiß nicht, also da sind auch
TikTok
so Sachen.
TikTok auf 1 hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet.
Das ist schon einfach krass von der Größe. Und ich meine, auch ein Apple irgendwie über Amazon, ja, also klar, da sind natürlich viele Dienste, ne? Auf jedem iPhone läuft der ganze Mist und so, von daher, da kommt das ja dann wahrscheinlich zusammen, das alles, was da drüber läuft, aber hätte ich jetzt auch erstmal nicht gedacht, dass sie von der Infrastruktur so die Top 5.
Hast du nachgelesen, wie sie die Daten eigentlich erheben? Also, wie kommen die da ran?
Ich glaube, wahrscheinlich nutzen die alle Cloudflare. Zum Teil für ihre
Data Protection. Das hat mich auch gefragt. So, sind es so die Daten, die Cloudflare hat? Und
das sind Daten, die Cloudflare hat, aber die sind ja nicht alles Kunden von denen, sonst hätten sie ja überhaupt keinen, oder? Nein. Ich glaube es nicht, dass es alles, sonst wäre das ja ziemlich gebiased, das Ganze.
Teilweise haben wir auch die großen Cloud-Provider-Konkurrenzprodukte zu Cloudflare.
Ja. Vielleicht ist es auch so, dass sie es direkt von den Netzwerkknoten irgendwie bekommen, dass sie dort irgendwie vielleicht auch Infrastruktur bereitgestellt haben.
Gut, ich meine, wir müssen ja nicht in mutmaßen. Ich dachte noch vielleicht.
Nee, also the following will show the way Cloudflare saw Internet traffic focusing on specific domains. Also das ist so, wie Cloudflare das Internet beobachten konnte. Aber was das jetzt im Detail heißt, reichen wir vielleicht nochmal nach oder schreiben wir in die Shownotes, wenn wir das haben. Genau, und da geht es dann so ein bisschen weiter. Und einfach verschiedene Events und sowas, die in dem Jahr passiert sind. Man kann sehr genau halt Lockdowns in allen Ländern dort nachvollziehen, weil Internet-Usage mit Lockdown hochgegangen ist. Genau, geht dann nochmal auf einzelne Bereiche, Social Media, Streaming, welche Anbieter es da noch so gibt. Also von daher ganz interessant, sich das Ganze mal ein bisschen durchzulesen. Ein Ding, was komplett an mir vorbeigegangen ist, aber wohl den weltweiten Internet-Traffic schon beeinflusst hat, am 2. Februar 2021, klingelt da irgendwas bei euch?
Sturm aufs Kapitol? Nee.
Nee. 2. Februar?
Das war auch so ein Event, oder? Wo viel?
Oder dazu vielleicht sogar der 1. Februar. Es gab in Myanmar wohl einen Putschversuch, oder was? Oh Gott.
Okay. Ja, nee, es gab einen Putsch. Noch,
genau, es war, Und es gibt ein Video auf YouTube, wo ein Fitness-Instructor einfach irgendwie ein Video aufgenommen hat, um halt irgendwie Fitness zu machen. Und im Hintergrund passiert das halt gerade, dass diese ganzen Fahrzeuge aufrücken. Und da sind irgendwie ganz, ganz viele Memes draus entstanden. Das ist interessant, dass ich das, also das, weiß nicht, hat das einer von euch irgendwie auf dem Schirm gehabt, dieses Ding?
Nee.
Okay. Und führt aber auf jeden Fall auf einem der, wo YouTube auf einmal ganz weit oben war, aufgrund dieses eines Videos, was rausgekommen ist. Genau, so ein paar Sachen haben sie ein bisschen aufgedeckt. Ist ganz lustig. Eben habe ich noch davon gesprochen, dass wir in zwei unserer Topics heute auf das Jahr zurückblicken, aber es sind drei, denn auch Sebi hat eine 2021er Zusammenfassung. Diesmal aber die...
Die JavaScript Rising Stars, also auch wieder so eine Bestenliste, zusammengestellt von einem Michael. Und es geht eigentlich nur darum, wie viele GitHub-Sterne ein Projekt in diesem Jahr hinzugewonnen hat. Und daraus haben sie eine Bestenliste gemacht. Und man würde ja, also jetzt nur auf JavaScript-Projekte, deswegen JavaScript Rising Stars. Und ein überraschendes Ergebnis war, dass dieses Command-Line-Tool von Google was wir irgendwann auch schon mal als Pick of the Day oder irgendwie hatten wir es schon mal angesprochen, dieses ZX, heißt das?
Gibt's auch bestimmt irgendwie, wie man das aussprechen soll, oder?
Ja, gibt's bestimmt Z.
Sagt hier
spricht man ZX aus.
Sag doch kurz, was es auch macht.
Six. Also, es ist ein JavaScript-Tool, um Command-Line-Interfaces zu schreiben, in irgendwie besonders elegant. Also, weil sonst ist es immer ein bisschen fummelig mit JavaScript. Da muss man dann irgendwie einen Child-Prozess spawnen, wenn ich dann irgendwelche Tools in der Shell aufrufen möchte und das Ergebnis zurückbrauche und so weiter. Und das machen die, das haben die gestreamlined von Google. Auch so mit Top-Level-Await und so lässt sich das einfach schön runterschreiben. Dieses Tool hat auf jeden Fall den Platz 1 gewonnen. Die anderen.
Nutzt du das? Oder nutzt das einer von uns hier?
Nö.
Ja. Also kein Stern von uns.
Von uns nicht. Nee, deswegen ist es ein überraschender Sieger auch auf dieser Liste. Hätte niemand gedacht auf der ganzen Welt. Haben wahrscheinlich auch einfach nur die Mitarbeiter von Google gestartet oder so, ich weiß nicht. jedenfalls die anderen.
Und es haben sich ein paar entzogen, sonst müssten sie noch mehr Sterne haben.
Nur die Developer von Google. Und die anderen auf der Liste, das sind alte Bekannte. Nämlich Platz Nummer 2 ist zum Beispiel Vite.
So. Da freust du dich, oder?
Da freue ich mich. Hm. Ich freue mich eigentlich bei jedem anderen. Next.js ist auf Platz 3, React auf Platz 4, Tauri, das freut mich noch besonders, auf Platz 5. Auf Platz 6 ist Tailwind CSS, Freude, Freude.
Was ist Tauri?
Tauri ist ein hipper Rapper, sowas wie Electron, nur dass du kein Node.js und keinen Chrome mehr mitliefern musst, sondern dass du eine Anwendung schreibst, die in einem Webview vom Betriebssystem, in dem du es ausführst, läuft. Mhm. Also ein bisschen schmaler als Electron, ist ein bisschen hip, ist auch ein bisschen mit Rust. Ist eine coole Sache, kann man sich auf jeden Fall mal reintüdeln. Auf Platz 10 ist Vue.js.
Ja. Das war schön.
Das ist die besten Liste JavaScript Rising Stars.
Danke, Sebi. Dann kommen wir zu einer der größten News 2022. Ja. Wenn wir einen Trommelwirbel hätten, würde ich den noch schnell einspielen. Jojo,
genau,
was hast du mitgebracht?
Eine News, die vielleicht doch gar nicht so eine News ist. Ich bin da zufällig über einen Twitter-Beitrag drüber gestolpert, weil wir hatten uns ja vor einiger Zeit auch einen Podcast zu Elixir. Und da wurde ja auch das Phoenix Framework angesprochen. Seitdem folge ich eben dem Phoenix Framework. Und die hatten eben halt gesagt, es gibt einen neuen Release für LiveView. Und ich hatte eben nur reingeguckt, habe gedacht, boah, cool, das ist ja genauso wie Hotwire. Und vielleicht ist das ein ganz neuer Trend, der mir jetzt aufkommt, dass wir doch keine SPAs mehr schreiben. Also was letztendlich LiveView einfach ist. Und das ist eigentlich etwas, was eigentlich 2018 von dem Chris McCord, heißt er, glaube ich, der Entwickler von Phoenix, schon gezeigt wurde, ist ein Ansatz, der so ein bisschen, sagen wir, den bisherigen Ansatz, okay, ich schreibe einfach, sag mal, entweder eine Website, die halt komplett auf dem Server gerendert wird, oder ich habe letztendlich ein SPA, was letztendlich komplett mein das Markup auf dem Client rendert. Und ich habe natürlich auch Ansätze, die das so ein bisschen hybrid machen, wie Next.js. Ist jetzt ein weiterer Ansatz, wo eigentlich gesagt wird, hey, wir machen das, was wir vielleicht früher schon mal mit Ajax gemacht haben, dass der Server trotzdem sozusagen noch die Hoheit hat, letztendlich die Templates zu rendern, das dann auch an den Client ausliefert und alle Änderungen aber dann über entweder minifiziertes JSON dann irgendwie, sag mal, die Änderung von dem Client an den Server geschickt werden und der rendert dann einfach sozusagen das geänderte, den geänderten HTML-Bereich und schickt den an den Client zurück und der fügt das dann in das DOM ein. Also, dass ich sozusagen das so ein bisschen aufbreche, wie es bei SPAs funktioniert, dass ich eigentlich diese JSON-Schnittstelle habe, sondern mehr dazu hingehe zu sagen, ich mache eigentlich komplett das Rendern und das Definieren, wie meine Seite aussieht, eben auf dem Server und habe dann von einem Framework bestimmte Funktionen, um halt zum Beispiel per JavaScript mit Komponenten zu interagieren. Und da haben sie jetzt vor 2-3 Tagen, na, es sind sogar 4 oder 5 Tage, eben einfach ein neues Release rausgebracht, wo sie ein bisschen mehr JavaScript-Funktionen unterstützen, sodass ich zum Beispiel auch in Elixir dann sagen kann, ich möchte halt bestimmte Attribute an HTML-DOM-Element eben hinzufügen oder entfernen. Das ist auf jeden Fall deutlich erweitert worden, wie ich damit arbeiten kann. Ich finde es auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, weil man halt sieht, es gibt verschiedene Frameworks, die halt diesen Bereich abdecken. Also einmal gibt es davon im PHP-Bereich eben mit Laravel das Livewire, was das eben anbietet. Und es gibt auch sowas wie Medusa für Java, Stimulus Reflex für Ruby oder auch dort natürlich Hotwire, Live für Go und Replica für Haskell. Also, dass es schon etwas ist, was auf jeden Fall eine gewisse Nutzung hat und auch in allen Programmiersprachen dort eigentlich schon Frameworks für entstanden sind. Und was ich glaube, weil gerade wir sind jetzt in der Situation.
Ganz kurz, Hotwire, hatten wir Hotwire im Podcast schon mal, weil du es so gefühlt genannt hast, wie als feststehenden Begriff, weil Hotwire hat mir bisher eigentlich nicht so viel gesagt von.
Nee, Hotwire Basecamp. Hatten wir nur in den letzten News-Folgen, glaube ich, mal aufgegriffen, als es darum geht, um das neue Ruby on Rails Release, wo ja sozusagen Hotwire jetzt eben standardmäßig mit integriert ist. Und ja, genau, da ist es eben zur Sprache gekommen. Ich hatte nur gesagt, ich halte es für ein spannendes Thema, sich das einfach mal genauer anzugucken im nächsten Jahr. Ja. Also, falls ihr euch mit einer dieser Frameworks, die ich eben genannte, eben auskennt und gerne mal hier zu Gast in dem Programmierer-Podcast wäret, dann meldet euch gerne bei uns. Wir würden uns nämlich gerne tiefer mit dem Thema auseinandersetzen. Weswegen ich da drauf komme und es so spannend finde, weil gerade wie die Herausforderung haben, wir müssen jetzt für unser Produkt ein neues Admin-Interface schreiben und da war natürlich so der bisherige Ansatz, okay, wir schreiben uns wieder ein REST-API, bauen uns letztendlich ein SPA dafür, aber man hat immer die Schwierigkeit, wir entwickeln jetzt viel auch im Backend eben in Dart oder versuchen es in Dart zu schreiben, da haben wir natürlich, sagen wir, für das Frontend nicht so eine wirklich gute Unterstützung. Und da ist es natürlich interessant zu sagen, okay, was gibt es da für Ansätze, wo ich halt vieles meines Renderings oder sagen wir, wie meine Daten jetzt aus dem Model letztendlich dann in HTML überführt werden, wenn ich das serverseitig machen kann und nur kleinste Änderungen dann eigentlich irgendwie zwischen Client und Server dann noch übertragen muss. Und genau, da gab es ein neues Release. Und ja, aber grundsätzlich glaube ich, ist das Thema der Live-Apps etwas, was sehr spannend ist und was zum Beispiel auch noch in der ganzen Dart-Welt fehlt. Vielleicht entsteht da bald ein neues Framework, was spannend wird.
Cool. Danke sehr. Ganz kurz kann ich noch nachreichen, weil ich noch parallel geguckt habe, also Cloudflare, die dieses Radar erst Ende 2020 gestartet haben und als sie es damals gestartet haben, steht in einem der Blogartikel dazu von Ihnen. Each second Cloudflare handles on average 80 million HTTP requests and 6 million DNS requests. Und also die haben genau 18 Millionen HTTP requests pro Sekunde, die sie handeln und 1 Milliarde IP-Adressen, die in ihr Netzwerk gehen. Also haben sie eine der repräsentativsten Blicke auf das Internet weltweit. Das ist ihre
eigene Aber sozusagen, am Ende analysieren sie aber auf jeden Fall ihre Daten.
Genau, ja. Aber du musst nicht irgendwie, YouTube muss kein Kunde sein von denen, damit sie trotzdem halt viel des Traffics mitbekommen.
Okay.
Gut. Verstehe ich noch nicht wie, aber ja.
Lies doch nach.
Lies das mal.
Ich lese es mal nach, ja.
Alright, letztes Thema. Prettier und Open Source. Fabian. Ja.
War das doppelt? Letztes Thema.
Und? Letztes Thema.
Für heute und
für immer. Fabian.
Für immer. Für heute.
Mach was draus.
Deine
Worte.
Bühne. State is yours.
Ja, ich habe nur eine Kleinigkeit, die dazu passt, worüber wir letzt auch mal hier im Podcast gesprochen hatten, und zwar um Open Source, wie das finanziert wird. Und da gab es eine News von Prettier, und zwar möchten sie ab sofort den zwei Hauptmaintainern pro Monat 1.500 € bezahlen, um die Aufrechterhaltung von Prettier und auch die Weiterentwicklung zu finanzieren. Im Grunde steht drin, sie haben so ein bisschen Spenden gesammelt seit 2019, das gegenüber Open Collective. Und zwar wurden seitdem $50.000 eingesammelt. Es gab da schon verschiedene Überlegungen, wie man das Geld nutzt. Und das hat am Ende nicht so gut funktioniert und jetzt sind sie dazu gekommen und sie sind auch noch so ein bisschen auf die finanzielle Entwicklung eingegangen und einfach mal spannend zu sehen, vor allem in dem Kontext, dass wir erst vor kurzem darüber mal kurz gesprochen hatten.
Sitzen die in Europa?
Die Maintainer?
Ja.
Gute Frage. Ich glaube, das haben sie nicht benannt, oder? Sie haben dafür gesagt, gibt es einen Maintainer.
Aber wenn die in Euro bezahlt werden, sind die ja irgendwo.
Ja. War das auch nur nicht Euro. Habe ich Euro gesagt? Dann sind es $1.500.
Okay. Einer kommt wohl aus China, so angegeben auf seiner GitHub-Seite. Das ist Fisker Chong.
Ja.
Und der andere ist Suzuki. Der kommt aus Japan.
Mhm. Oh, na cool.
Ja. Ist auch, finde ich, interessant zu sehen, dass die beiden jetzt nicht von Anfang an dabei sind, sondern erst so richtig Ende 2019, also nach den Insights von GitHub. Und das heißt, es ist vermutlich keine Förderung, die sich selber irgendwie geben, sondern die schon irgendwie so vielleicht community-mäßig entschieden wurde, weil sie halt im Moment die meisten Commits machen und das Projekt vorantreiben. Und vielleicht an der Stelle auch noch eine kleine News, und zwar wurde auch genannt, dass sie an Prettier 3.0 arbeiten. Mhm.
Und sie sagen selbst, cool. Ich weiß nicht, ob du das gerade gesagt hast, dass über 60% aller JavaScript-Entwickler Prettier benutzen.
Ich habe es notiert, aber noch nicht gesagt.
Okay. Klar, könnte jeder mal einen Euro abdrücken, dann hätten sie ein bisschen mehr zur Verfügung.
Boom.
Ja. Aber genau, das Thema Open Source werden wir noch weiter, vielleicht ist das so eine Reihe ein bisschen wie Quantencomputer 2021, machen wir uns zur Aufgabe 2022 häufiger nochmal über Open Source zu reden und was da vernünftige Modelle sein könnten für die Zukunft. Alright, dann an der Stelle einmal an unsere HörerInnen vielen Dank für das Feedback und die Meldungen, die uns zwischen den Jahren erreicht haben. Wir freuen uns sehr, wenn wir da sowohl Vorschläge als auch Lob natürlich bekommen, was uns sehr motiviert und weitermachen lässt in den Ganzen hier, weil es uns auch Spaß macht und natürlich mehr Spaß macht, wenn wir wissen, dass es bei euch ankommt und dass ihr einen Mehrwert davon habt. Fabian, vielen Dank an dieser Stelle an all das, was du an Input gemacht hast. Wir nicht nur eine sehr, sehr schöne neue Webseite haben wir jetzt unter der programmierbar Domain, um die du dich eigentlich sehr eigenverantwortlich komplett selbst gekümmert hast. Von daher vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank für deine ganzen Beiträge, nicht nur in den Deep Dive Folgen, sondern auch in den News, die wir über die letzten 6 Monate mit dir hatten. Viel Erfolg dir in New York.
Vielen Dank.
Und ich hoffe, dass wir spätestens danach wieder was von dir hören.
Ja, vielen lieben Dank an euch und an der Stelle auch nochmal so einen Dank im gewissen Sinne auch an die Zuschauer oder an die Zuhörer, die immer am Start sind. Und ich war ja im Grunde auch oder bin auch ein Zuhörer und bin auch so letztendlich hier gelandet und auch schön zu sehen.
Cool. Sehr cool.
Cool.
Perfekt. Danke euch allen. Eine schöne Woche bis zur Kalenderwoche 3. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.